Jahren, als ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, war ich so in einer Arbeitsgruppe und bin von meiner theologischen Stadt ausgesendet worden, für eine Konferenz mitzumachen, zusammen mit einer anderen Person. Das war eine Frau. Wir sind auf Adelshofen gekommen. Und dummerweise waren wir zu spät dran. Und wir haben uns gerade noch so in diesen Raum hineingeschlichen. Und nach 2 Minuten merke ich, dass plötzlich alle so kichern und lachen und auf mich zeigen. Und plötzlich realisiere ich, aha, in dieser Show ist es so, dass die Frauen auf einer Seite sind und die Männer auf der anderen Seite. Und ich bin bei den Frauen hergekommen. Das ist natürlich, ich merke, das ist peinlich, aber noch peinlicher wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich aufgestanden und zu den Männern übergegangen wäre. Darum bin ich einfach sitzen geblieben. Dort ist mir erneut aufgegangen, dass unser Leben von Regeln geprägt ist. Jedes Land hat seine Regeln, seine Gebote. Aber auch jede Firma, jeden Ort, manchmal so bei uns, jeder Kanton, jede Gemeinde hat manchmal ihre eigenen Gebote. Oder auch im Geschäft. Ich weiss, als ich als Geschäftsleiter neue Leute habe bekommen, haben wir noch ein internes Reglement gegeben, wie man sich verhalten muss. Und dann habe ich nochmal eine Schulung gegeben, was die inoffiziellen Reglemente sind, die wir gar nicht aufgeschrieben haben. Weil die gibt es eben noch. Unser Leben ist geprägt von, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist wichtig, damit das Leben kann funktionieren kann. Und jetzt kommen wir ins Corona-Zeitalter und jetzt wird es noch schlimmer, noch komplizierter. Es wechselt manchmal von Woche zu Woche. Was ist jetzt gefordert, was ist nicht gefordert? Und der Umgang sehr unterschiedlich. Eine Ex-Mitarbeiterin hat mir erklärt, dass sie kürzlich in Meilen wollte einkaufen und dummerweise beim Ausgang den falschen Ausgang genommen hat. Und da war ein Mann da und gesagt, geh weg, das ist nicht da. Und dann sagte, ja, bitte ein bisschen Freund. Ja, du dumme Kuh. Und er hatte einfach Angst gehabt. Aber der Umgang war jetzt nicht so nett gewesen. Das andere Extrem habe ich erlebt, ich habe mal so einen YouTube-Clip angeschaut von überzeugten Christen in den USA aus den Südstaaten, wo verschiedene Leute haben zum Ausdruck gebracht, dass das, was Gott geschenkt hat, nämlich der freie Atem, Gott hat dem Menschen den Atem gegeben zum Atmen, und wer sind die Menschen zum Verbieten, dass man Masken anlegen muss? Das ist gegen Gottes Gebot. Also ich habe die Bibel auch für interessante Sachen als Argument brauchen. Wir merken, wir sind in einer Zeit, wo immer die Frage kommt, was ist dran, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Was ist richtig, was ist falsch. Und wie gehen wir damit um? Oder sind wir nur so Körnli-Picker? Darum habe ich eine Geschichte ausgelesen, die eine Doppelbedeutung hat vom Körnli-Picker. Geschichte mit Jesus auf dem Ährenfeld. In Matthäus Kapitel 12, Verse 1 bis 8, wo wir lesen. Wir fangen mal mit den ersten 2 Versen an. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Also Jesus ist mit seinen Jüngern durchs Ährenfeld gezogen. Und sie waren hungrig. Das ist schon mal allein mal ein interessanter Hinweis, weil am Sabbat ist man meistens im Dorf geblieben. Die Maximaldistanz, die man damals zurücklegen am Sabbat, war 800 Meter. Sprich, wenn sie unterwegs in den Ährenfeldern und hungrig waren, haben sie ziemlich sicher mehr als 800 Meter zurückgelegt. Also schon damals, das ist mal so etwas, wo er etwas übertreten hat mit seinen Jüngern. Nach dem Gesetz ist es eigentlich gestattet, dass man Ähren abnehmen durfte. Das ist im Alten Testament festgelegt, dass man extra muss, die Ähren am Rand des Acker muss man stehen lassen, damit die Hungrigen und die Armen können sich bedienen können. Das Problem da war, es war am Sabbat und am Sabbat ist das nicht erlaubt. Weil, wenn man die Ähren abnimmt, man schindet quasi Worfen, sagt man dem, und dann kann essen, das ist ein vierfacher Akt von der Arbeit. Sprich, Arbeit ist nicht erlaubt am Sabbat, es ist verboten. Und nach Alt Testament ist das Todesstrafe sogar, wenn man das macht. Und der Sabbat war eine Streitfrage. Damals war man der Überzeugung, dass die Einhaltung des Sabbat Bewahrung ist auch von der Erwählung vom Volk Israel. Es hat eine Extremsekte gegeben, dessen, wenn man dort versehentlich den Sabbat gebrochen hat, hat man 7-jährige Bußgang machen. So wichtig war damals der Sabbat für die Frommen von der damaligen Zeit. Aber man hat dann ganz viele Gesetze entwickelt und es ist wie ein Dschungel geworden, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist damals. Zum Beispiel ist man nicht erlaubt gewesen, wenn man ungeziffert hatte in den Kleidern, die am Sabbat rauszulesen. Oder wenn am Sabbat Früchte vom Baum oben runtergefallen sind, hat man sie nicht dürfen essen. Man hat keinen Knüppel dürfen knüpfen, man hat keine Lampe dürfen anzünden, man hat einen gebrochenen Arm nicht dürfen schienen, sondern nur mit Wasser kühlen. Oder wenn ein Huhn ein Ei hat gelegt am Sabbat, hat man es nicht dürfen essen. Ganz verästelt in die Details gegangen sind die Gebote. Und jetzt, eigentlich konkret heisst da, die Pharisäer sagen zu Jesus, schau mal deine Jünger, was sie gemacht haben. Und man sieht, die Pharisäer wollen Jesus eine Falle stellen. Sagt er nämlich, ja, ich habe es gar nicht gesehen, dann kann ich sagen, ja, er hat ja gar keine Kontrolle über sein Team. Sagt er aber, ja, das ist okay, dass sie das gemacht haben. Dann haben sie ihn verwünscht beim Brechen von einem Sabbatgebot, dass er quasi das Gesetz nicht einhaltet. Eigentlich sagen wir, es war wie der Start zu einem juristischen Verfahren. Es ist wie eine Verwarnung, die sie da aussprechen wollen. Wenn wir jetzt aber seine Antwort anschauen, dann haut es einfach hinten raus. Was er jetzt sagt, wenn man wirklich den Zusammenhang versteht, das ist ein Dynamit, das jetzt kommt. Das werde ich jetzt zuerst mal den ganzen Text mit euch lesen. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Erste Beispiel, das zweite. Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempeldienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Nochmal Dynamit, aber ich komme nachher darauf zurück. Denn das dritte, und was, wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Jesus lanciert dreifache Bombe eigentlich und stellt damit die Pharisäer dass sie wütig werden aus dem Haus. Er hat drei Argumente, die er vorbringt. Das erste ist der David, die Geschichte von David. Damals haben sich die Gelehrten gestritten über die Szene von David. Und David hat mit seinen Getreuen, als er geflüchtet ist, hat er am Sabbat hat er im Heiligtum von dem Brot gegessen, das eigentlich die Repräsentation von Gott ist. Das berühren nur Priester. Aber er hat den Sabbat gebrochen, er hat das Brot genommen und hat es gegessen mit seinen Gelehrten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich gestritten, wie wird man das auslegen? Sie haben versucht, irgendwie den David reinzuwaschen, weil das ist ihr König. Aber Jesus nimmt das Beispiel unbefangen und sagt, schau, der hat es richtig gemacht. Der David hat es richtig gemacht. Wir müssen ihn gar nicht reinwaschen. Er hat etwas verstanden. Und zwar, der David war der Gesalbte. Er ist für eine höhere Sache eingestanden. Und Jesus sagt eigentlich, der Hunger war wichtiger als die Reinheit vom Tempel oder von dem Heiligtum. Und mit dem Zitieren von David, sagt er quasi, er stellt sich in die Nachfolge von David. Das ist der erste Punkt, wo für die Pharisäer schon mal ein Schock war. Quasi, was der David macht, dürfen wir auch machen. Wir sind in dieser Nachfolge. Das kommt schon fast einer Gotteslästerung näher. Dann das zweite ist der Tempel. Jesus sagt, ja, schau mal Priester im Tempel.
die machen am Sabbat, tun sie den Gottesdienst machen, das ist eigentlich Arbeit. Aber sie werden nicht als schuldig angeschaut, weil es ein Dienst am Tempel ist, an Gott. Und dann sagt Jesus, und da kommt der Hammer und sagt, und hier ist mehr als der Tempel. Und zeigt auf sich. Sie müssen das vorstellen. Damals ist der Tempel das Allerwichtigste gewesen, das Heiligtum. Und jetzt sagt Jesus, und hier ist mehr als der Tempel. Er sagt eigentlich, eben David und der Priester sind ohne Schuld. Sie machen das Richtige. Und dann das Dritte ist der Menschensohn. Er sagt, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Mit dem Zitat vom Menschensohn zitiert er Daniel 3,12. Das ist das, der Vers, den man zitiert hat, wenn der Messias zurückkommt, kommt er als Menschensohn zurück. Und damit deutet er an, es ist etwas grundsätzlich Neues, das jetzt kommt. Ein neues Verständnis vom Sabbat. Die Juden haben damals verstanden, die Ewigkeit wird sein wie ein ewiger Sabbat. Ich werde aus dem drei Lernschritte für uns aufzeigen. Der Lernschritt 1 ist, wem folgst du? Wenn Jesus sagt, ich bin Herr über den Sabbat. Ich glaube, dass jeder von uns Vorbilder hat. Leute, die ihn geprägt haben, Leute, die er darauf hört, was sie machen. Und das kann uns manchmal prägen. Wir haben das im Theaterstück von der Eva Maria Admiral gesehen. Wie stark das Vaterbild kann prägen, positiv und negativ. Das hat Auswirkungen. Und die Frage ist, wem folgst du? Wer sagt dir, was richtig ist? Vielleicht sagst du, ja, das bin ich selber, aber wenn du dich selber quasi Gott bist, ja, du hast, von irgendwoher hast du deine Werte genommen? Woher hast du sie genommen? Was hat dich geprägt? Wem folgst du? Und wenn Jesus sagt, hier ist mehr, dann fordert er dich raus. Damals war es der Tempel. Vielleicht hast du etwas, was dir ganz lieb ist, aber Jesus sagt, hier ist mehr. Und er fordert dich raus. Glaubst du an Jesus? Glaubst du, dass ich eben Herr bin über alles? Und ich glaube, es geht um den Jesus, sich zu überlegen, wirklich sich mit ihm auseinanderzusetzen, mit ihm unterwegs zu sein. Weil er selber stellt den Anspruch, hier ist mehr als ein Tempel. Hier ist der Menschensohn. Hier ist eigentlich Gott selber. Ich werde dich auffordern, ich werde dir Mut machen, tu dich mit Jesus auseinandersetzen. Er stellt den Anspruch für dein Leben. Wenn du noch nicht mit ihm etwas hast anfangen, dann lies mal die Evangelien, schau mal, wer er ist. Tu dich mit ihm auseinandersetzen. Der Lernschritt 2 geht jetzt Ende für uns Fromme. Ich sage bewusst uns Fromme. Weil ich denke, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch die Schrift geben, damals haben wir versucht, die Schrift umzusetzen. Und wir wollen ja das Beste machen, wir wollen das Beste geben für Gott in aller Situation. Aber scheinbar zeigt Jesus, dass, gerade wenn wir das wollen, wir in Gefahr sind, dass wir entweder noch verurteilen oder anders beurteilen. Wir beobachten etwas, so wie die Pharisäer. Ah, schau mal, was er macht oder was sie macht. Und wir urteilen. Das Problem, das damals die Pharisäer hatten, sie haben schon vorgefasst, die Meinung hatte, so und so muss sein. Und Jesus hat ihr Bild gesprengt. Sie haben sich in der Frage verloren, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Wie kann man das ganz konkret umsetzen, bis ins letzte Detail, was wir da glauben? Und ich habe den Eindruck gesehen, von lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Und das ist oft so, denke ich, wenn jemand daherkommt und Sachen anders macht, dass man voreilig sagt, ja, schau mal, was jetzt der macht oder was sie macht, das geht doch einfach nicht. Und wenn ich die Kirchengeschichte anschaue, dann merke ich immer wieder, die Leute, die Reformen hingebracht haben, Erneuerung, sind oft zuerst mal von den Frommen stark kritisiert worden. Das macht man doch nicht. Aber zurück zu unserer Geschichte. Jesus sagt eigentlich den Pharisäer, passet auf, was ihr macht. Die hat nämlich Unschuldige verurteilt. Mit diesem Satz sagt Jesus, wir sind unschuldig. Ja, ist Jesus wirklich unschuldig? Und seine Jünger? Denn wenn wir Jesus anschauen, im Neuen Testament, dann merken wir, Jesus hat Gesetz verändert. Er hat sich die Freiheit genommen, sich über gewisse Gesetze hinwegzuheben. Er hat Sabbatgebot ganz neu interpretiert, hat es neu ausgelegt, im Gegensatz zu der herkömmlichen Art. Er hat Zeremonialgebot ausgesetzt oder auch das Reinheitsgebot hat er geändert und abgeschwächt. Er hat gesagt, nicht das, was von außen reinkommt, macht euch uns dreckig, sondern das, was vom Herzen rauskommt. Er hat fundamentale Sachen verändert. Einerseits abgeschwächt. Aber hey, Jesus war kein Weichspüler. Andere Gesetze hat er dafür verstärkt. In der Bergpredigt zum Beispiel, da heisst, du sollst nicht töten. Aber Jesus sagt, sogar wenn du einem anderen sagst, du doppel, das ist der Anfang vom Töten. Ich möchte mal fragen, wie viele Leute hat er die Woche umgebracht beim Autofahren? Du doppel. Oder er sagt in der Bergpredigt, im Alten Testament steht, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, ihr sollt eure Feinde lieben. Er verstärkt das Gesetz. Also Jesus ist einfach ein Weichspüler. Und scheinbar ist das Suchen nach, was ist jetzt richtig, was ist falsch, in gewissen Situationen im Umgang miteinander vielleicht die falsche Frage. Und wir sind in Gefahr, Unschuldige zu verurteilen, weil wir es nicht einordnen können. Das erlebt man manchmal, wenn man in eine andere Kultur geht und merkt, hey, die machen Sachen ganz anders. Aber man kann es auch so machen. Und ich glaube, wir müssen verstehen, was ist denn das Leitmotiv von Jesus? Was ist sein Motiv? Na, bei allem, wieso kann er gewisse Gesetze abändern, quasi wegtun oder nicht was wichtiger erachten und andere dafür verstärken? Was leitet ihn? Was ist sein Wert, der darunter liegt? Was ist sein Grundprinzip? Und das kommt jetzt, das ist der Lernschritt 3. Das ist Barmherzigkeit. Jesus zitiert aus Hosea 6,6. Und zwar zitiert er es jetzt zum zweiten Mal. Das hat mich sehr bewegt in den letzten Jahren. Das Thema Barmherzigkeit. Und das Matthäus-Evangelium hat ja sehr viele Zitate aus dem Alten Testament. Aber das ist der einzige Vers aus dem Alten Testament, der zweimal zitiert wird von Jesus. Und damit hat das eine hohe Bedeutung. Und das Zitat heißt: Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer oder auch als Gehorsam. Das erste Mal ist es dort, wo Jesus mit den Zöllnern und mit den Prostituierten geht essen und er kritisiert wird von den Frommen. Hier ist es, weil er Ehre essen am Schabbat, wieder kritisiert von den Frommen. Ich sage es bewusst und du mich damit einschließen, dass wir in dieser Gefahr sind, zu urteilen. Und darum ist Barmherzigkeit ein Schlüssel. Wenn wir das nicht verstehen, ich glaube, dann haben wir im Kern Gott nicht verstanden. Und sein Wesen und die gute Nachricht. Nicht die Erfüllung vom Gesetz, das Erfüllen von allen Vorgaben, lückenlose Disziplin steht im Zentrum. Das ist wichtig, aber es ist nicht das Zentrale, es ist nicht der Kern, sondern es ist Barmherzigkeit, es ist Gnade. Vereinfacht nicht Leistung, sondern Barmherzigkeit. Nicht Perfektion, sondern Gnade und Vergebung. Geführt werden durch Barmherzigkeit. Damit stellt sich Jesus nicht dagegen, dass wir Sachen gut machen, möglichst so gut wie möglich. Das ist auch mein Ziel. Aber er weist auf eine Gefahr hin, die bei uns Christen latent vorhanden ist. Wir versuchen, Sachen gut zu machen, fehlerlos. Ich habe ein interessantes Zitat von George Furby bekommen. Er schreibt ein neues Buch. Und darin hat er Søren Kierkegaard zitiert, ich tue es auf Englisch zuerst: We as Christians create the highest ethic ever and kill ourselves with it. Wir Christen, also er war ein existenzieller, also Existenzphilosoph, Søren Kierkegaard, und überzeugter Christ. Und er sagt, wir Christen haben den höchsten ethischen Standard entwickelt und gleichzeitig bringen wir uns damit um. Ich habe das Zitat von George Weber bekommen. Der George schreibt ein neues Buch mit dem Thema Das Gift des Perfektionismus. Er sagt, er war in so vielen Kirchen gesehen, weltweit, und sagt, das ist das grösste Gift, das ich gesehen habe, das die Kirchen bedroht. Und warum ist das? Ich denke, dass wir wollen so gut wie möglich sein, fehlerlos. Und damit ist die Gefahr da, dass wir gar nicht mehr wagen. Wir wollen gar nicht mehr riskieren, weil wenn man etwas riskiert, dann ist die Fehler garantiert. Und wir fangen an, immer wieder die zu kritisieren, die etwas wagen, die Fehler machen. Die Leute entmutigen. Ich denke, das ist eine grosse Gefahr. Und in unserem Leben barmherzig zu sein, ist eine Herausforderung. Sei das im Alltag, sei das auch als Gemeinde, wenn man miteinander unterwegs ist. Ich habe über mehrere Jahre ein Unternehmen geführt. Und wie kann man barmherzig sein, wenn man jemanden entlassen muss? Ist mir passiert. Ich weiß noch, was ich die Person sagen musste. Nachdem ich vieles versucht habe, habe ich gewusst als Leiter, ich muss die Person entlassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und als ich dieser Person gesagt habe, war das ein Ausbruch von Wut. Er war früher mein Freund. Ich musste sagen, nein, es geht nicht mehr. Es ist wirklich, und du hast 3 Tage Zeit oder 2 Tage Zeit, um dein Büro rum, und dann tun wir noch 4 Monate deinen Lohn zahlen. Ich habe versucht, in dem Moment barmherzig zu sein, aber ich habe keine andere Wahl gehabt. Ist das unbarmherzig? Und ich habe ein paar gesagt, das kannst du doch nicht als Christ jemandem künden. Und ich habe gesagt, es ist dran, aber ich versuche, das so lieb wie möglich zu machen. Aber für die Person ist es gar nicht lieb gewesen. Es war ein Horror gewesen. Wie gehen wir um mit dem? Ich habe gemerkt, dass eben das Heilige, dass der ethische Standard wird bei uns oft mit dem Wort, wir sollen heilig sein, wir sollen perfekt sein, umgesetzt. Und das sehen wir auch in den Evangelien, der Bergpredigt. Da kommt der Moment, wo Jesus sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Und dann hängt der Satz an, Kapitel 5, Vers 48, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es gibt Übersetzungen, die perfekt brauchen oder auch heilig. Das ist das, was wir manchmal darunter verstehen. Es gibt aber Parallelstellen dazu, im Lukas-Evangelium kommt genau das Gleiche. Ihr sollt eure Feinde lieben, und dann kommt der gleiche Satz mit einer kleinen Änderung. Ihr aber sollt barmherzig sein, wie euer Vater barmherzig ist. Eigentlich kann man sagen, Barmherzigkeit ist die neue Vollkommenheit. Darum kann der Paulus sagen, du kannst alles leisten im 1. Korinther 13, aber wenn es ohne Liebe ist, dann ist es für nichts. Liebe und Barmherzigkeit, die uns führen und leiten soll. Heiligkeit und Barmherzigkeit werden scheinbar gleichgesetzt. Barmherzigkeit ist die wahre Heiligkeit im Umgang miteinander. So kann der Paulus den Korinther sagen, wo sie hat gesagt, darf man jetzt Götzenopferfleisch essen oder nicht? Dann sagt er, nach dem Prinzip, wo ihn leitet, auch von der Barmherzigkeit, ich habe alle Freiheit für mich selber Götzenopferfleisch zu essen. Ich fühle mich da nicht bedroht. Aber wenn ich mit Leuten zusammen bin, die sich bedroht fühlen durch das Götzenopferfleisch, dann ist es kein. Ich will kein Anstoß sein für meinen Bruder oder meine Schwester. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir auch wieder lernen können im Umgang miteinander. Die einen haben Angst, furchtbar Angst vor Corona, andere denken, ja, laissez-faire, ist doch gleich. Und wenn wir denken, es ist mir gleich, dann muss ich gleich Rücksicht nehmen auf jemanden, der Angst hat, der damit nicht umgehen kann. Barmherzigkeit ist die neue Vollkommenheit. Selbst in diesem Moment, wo schwierig war, versuchen barmherzig zu sein. Ich werde aufhören mit dieser Geschichte nochmal von der Mitarbeit, die ich gekündigt habe. 10 Jahre später sind wir als Familie Ferien machen in Korsika. Wir kommen an den Ort her, wo wir eine Woche lang bleiben wollten. Und wer läuft mir als erstes über den Weg? Der ehemalige Mitarbeiter. Und Paul hat noch zu mir gesagt, du, gehen wir an einen anderen Ort her. Willst du wirklich hier sein? Du willst dich entspannen. Und ich habe gesagt, okay, nein, ich glaube, das hat Gott gefühlt, dass wir jetzt da zusammen sind. Und der Mitarbeiter ist nachher am Strand gekommen, wo wir dort gesessen sind. Er sagte, Markus, ich will gerne mit dir reden. Und dann hat er gesagt, es war damals hart gewesen, aber jetzt kann ich dir sagen, es war gut gewesen, hast du mir gekündigt. Gott hat mich weggeleitet. So. Und das war für mich wie eine Befreiung gewesen, wo ich immer noch gedacht habe, wie geht es mir? Wie geht er mit um? Und manchmal sind etwas von außen her unbarmherzig sein. Aber ich werde euch Mut machen. In allem, was ihr macht, lasst euch von diesem Prinzip leiten, von der Barmherzigkeit. Ich werde noch beten. Herr Jesus, ich werde dir Danke sagen, dass du da bist und dass du ein Gott bist, der eben nicht fordert in erster Linie, sondern uns mit dieser Barmherzigkeit aufnimmt, annimmt. Ich kann so sein, wie ich will, wie ich bin. Ich muss mich nicht falsch stellen. Aber du willst mich erfüllen mit dem Prinzip, das du hast, von der Barmherzigkeit. Schenk mir die Kraft. Leite du mich mit dieser Barmherzigkeit, wo du bist geleitet warst.